Als er sich an diesem Abend, in dieser Nacht hinlegt, weiß er noch nicht, dass in dieser Nacht etwas geschehen wird, was seinem Leben eine neue Richtung geben wird, was ihn ein Leben lang begleiten wird. Davon hören wir im Predigttext, der uns heute gegeben ist, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28. Ich lese die ersten beiden Verse, Vers 10 und 11. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und er gelangte an jenen Ort und übernachtete dort, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich hin an jenen Ort. Ein junger Mensch auf der Flucht. Er hatte sich auf Kosten anderer, auf Kosten seines Bruders etwas angeeignet. Er hatte dazu gelogen und betrogen, hatte seinen Vater hinters Licht geführt. Die Mutter hat ihn unterstützt. Also war so eine Familienkiste, so eine Familienintrige. Und die Folgen hatte er nicht so richtig zu Ende gedacht. Das war aus dem Ruder gelaufen und er musste weg. War ja auch noch jung, hat sich von seiner Mutter verabschiedet, ohne zu wissen, ob er sie jemals wiedersehen würde. Würde er nicht. Und hat sich auf den Weg gemacht. Und dann war es dunkel geworden, kein Ort in der Nähe. Und da hat er sich im Freien einen Platz gesucht, einen Stein als Kopfunterlage. Und was in dieser Nacht geschieht, hören wir dann. Es geht weiter und ihm träumte. Der erste Traum, der uns berichtet wird in der Bibel. Manchmal haben Träume eine Bedeutung. Und ihm träumte, siehe, eine Treppe erdwärts gestellt, ihr Haupt an den Himmel rührend. Und siehe, Boten Gottes steigen hinauf und herunter an ihr. Und siehe, der Herr stand ihm gegenüber. Ein Traumbild eigentlich, nicht direkt eine Handlung, erstmal so ein bewegtes Bild, das sich ihm immer mehr erschließt. Wir hören, dreimal steht das hier und dann kommt immer was Neues, was er da entdeckt. Der erste Blick, eine Treppe, eine Art Rampe, kann das Wort auch heißen, von ganz unten, wo er liegt, bis ganz oben, soweit er sehen kann. Ihr Haupt, ihre Spitze reicht bis an den Himmel. Das ist das Erste, was er sieht, das erste Ziel. Ein Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Genau dort, wo er, Jakob, sich zufällig zum Schlafen hingelegt hat. Eine Überraschung, wenn man die Geschichte von dieser Familie liest, vom Himmel war da schon lange nichts mehr zu hören gewesen. Da hat man gehört von Jakobs Betrug unter Mutters Regie, von der Verbitterung seines Vaters, als es herauskommt, von der Wut seines Bruders, den er betrogen hat. Aber vom Himmel war da kein Wort. Jetzt aber. Und siehe, Boten Gottes steigen hinauf und herunter an ihr. Das ist der zweite Blick, Gottesboten. Es ist Betrieb auf dieser Treppe, Boten Gottes, Engel, heißt ja Bote, Engel, steigen hinauf. Andere kommen auf der Treppe herunter, sie ist offensichtlich breit genug dafür. Und diese Engel haben vermutlich auch keine Flügel, sonst bräuchten sie ja keine Treppe. Die gehen also rauf und runter, die halten die Verbindung aufrecht zwischen Himmel und Erde. Das Tor zum Himmel. Sternentor, Stargate, der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Das zweite Siehe. Und das dritte Siehe. Und siehe, der Herr stand ihm gegenüber. Jakob bekommt Besuch von oben, von ganz oben. Der Herr, Yahweh, der Gott seines Vaters Isaak steht vor ihm, steht ihm gegenüber und spricht. Und siehe, der Herr stand ihm gegenüber und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll werden wie der Staub der Erde. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. So spricht Gott zu Jakob: Du wirst Zukunft haben. Du wirst gut ankommen auf deiner Reise und du wirst wieder zurückkehren. Und diese Zukunft Gottes, die mit Abraham, seinem Großvater, begonnen hatte, die wird weitergehen mit ihm. Die wird weitergehen mit dir, sagt Gott. Hier an diesem Ort, in diesem Land. Mit ihm. Nicht nur so ein Segen, wie er ihn sich erschlichen hat, den nur einer haben kann, und dazu muss man ihn den anderen wegnehmen. Was ich haben will, geht auf Kosten von anderen. Oder umgekehrt, sondern ein Segen, der ist für ihn und gerade so auch für andere und durch die wieder für andere. Das wird sich fortsetzen. Alle Geschlechter der Erde wird dieser Segen erreichen. Das wird sein, sagt ihm Gott. Und jetzt das ganz Einfache, das Unmittelbare für diese Nacht, für den nächsten Tag, der dann kommt und den Tag danach und die Tage, die dann folgen. Und siehe, noch einmal siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich verlasse dich nicht, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Und das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, weil Jakob, der Ort, wo er lag, war kurz vor der Grenze. Er würde bald den Bereich verlassen, der seiner Familie, der seiner Sippe gehört. Und da war so die Überzeugung, der Gott, der zu einer Sippe gehört, der gehört zu diesem Bereich. Und wenn man diesen Bereich verlässt, dann verlässt man den Bereich dieses Gottes. Dann haben da andere die Macht. Dann lässt man den zurück. Das war sicherlich auch die Überzeugung Jakobs. Und jetzt hört er: Wenn du über diese Grenze gehst, wenn du diesen Bereich verlässt, wo du bisher mit mir gerechnet hast, oder vielleicht auch nicht, ich gehe mit dir über diese Grenze. Du wirst da nicht alleine sein, in dem Ungewissen, was kommt, von dem du überhaupt nicht weißt. Ich bin mit dir, sagt Gott, trotz allem, was war. Und der Segen, den du versucht hast, dir zu stehlen, sozusagen auf Kosten anderer, ich schenke ihn dir. Ich verlasse dich nicht. Wenn du diese Grenze überschreitest, auf deinem Weg ins Unbekannte, ins Ungewisse, ich bleibe nicht zurück. Überall, wohin du gehst, ist mein Bereich. Bin ich dabei? Bin ich mit dir? Bin ich für dich da? So hört Jakob von Gott, der da am Fuße dieser Treppe steht, ihm gegenüber. Und es ist so ein Traum, ganz deutlich, ganz intensiv. Er kann sich an jedes Wort erinnern. Er kann sich an alles erinnern, was er da sieht. Und so intensiv, dass er davon aufwacht. Wie reagiert man, wenn einem sowas passiert? Wie reagiert man wohl nach so einem Traum? Bei Jakob war es so, Vers 16, da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er weiß das nicht. Was er weiß, was ich da erlebt habe, das ist nicht etwas aus mir, das sind nicht einfach innere Gedanken und innere Bewegungen meiner Seele, die da nachts Karussell fahren. Das ist nicht etwas, was aus meinem Inneren stammt. Das kommt von außen, das ist etwas Echtes. Hier hat Gott mich etwas sehen lassen, hier hat Gott mich etwas hören lassen. Hier hat wirklich Gott zu mir gesprochen. Und das bedeutet, er ist hier, er ist an diesem Ort, wo ich zu allerletzt mit ihm gerechnet hätte, wo ich dachte, ich habe ihn zurückgelassen. Dieser Ort ist etwas Besonderes, ein Ort, an dem der Himmel sich für Menschen öffnet. Und sagt Jakob, ich habe es nicht gewusst. Dass also Gott da ist, dass Erde und Himmel sich berühren, das kann passieren, wenn ich nicht dran denke, wenn ich nicht damit rechne, wenn ich nicht darauf hoffe. Dann ist da dieses andere Leben trotzdem da. Wenn ich in meinem anderen Leben bin, im Alltag oder wenn gerade was Schlimmes ist und denke, ja Gott, das war am Sonntag und vielleicht heute Abend oder irgendwann und plötzlich ist er da, ohne dass er es wusste, sagt Jakob. Der kommt nicht erst, wenn ich an ihn denke, der ist schon da. Und in dieser Nacht konnte Jakob darauf einen Blick werfen, hat Gott ihm diese Grenze mal geöffnet zu dieser anderen Welt. Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort, sagt er, dort, wo er es am wenigsten erwartet. Und vielleicht sucht Gott gerade dann, mit dem Menschen zu sprechen, wenn er am wenigsten damit rechnet. Vielleicht, wenn er sich auch am schuldigsten fühlt und sagt, Gott, der soll jetzt mal lieber nicht auf mich gucken, wer weiß, was dann passiert. Dann passiert es und er guckt doch und zeigt ihm, ich bin da. Gott ist hier, erkennt er. Und wie reagiert ein Mensch, wenn das so deutlich wird? Wenn das durch irgendeine Erfahrung, hier ist es der Traum, es kann auch eine andere Erfahrung sein, wenn das so ganz deutlich wird, wenn plötzlich klar wird, hier ist Gott. Hier ist Gott und guckt auf mich. Bei Jakob war es so, Vers 17, und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist das Tor des Himmels. Er fürchtete sich, Martin Buber übersetzt, er erschauerte und sprach, wie schauerlich ist dieser Ort. Er reagiert mit Erschrecken. Als Jakob aufwacht, fährt ihm zuallererst der Schrecken in die Glieder. Ganz gewaltig. Und das passiert oft, wenn jemand dem lebendigen Gott begegnet. Wenn jemand Gott begegnet, das merkt man nicht daran, dass man sich hinterher gut unterhalten fühlt und dass man gehört hat, was man schon immer gedacht hat und dann vielleicht denkt, na, dann wird es wohl von Gott sein, der ist ja auch so klug, dass er vielleicht das Gleiche denkt wie ich. Das ist etwas anderes. Da merkt man, dass etwas Fremdes, auch etwas sehr Mächtiges. Und Jakob merkt, der Gott, den ich bisher für eine Marotte meiner Eltern gehalten habe, für eine Marotte meiner Großeltern und der irgendwie so zur Familienkultur gehört hat, dieser Gott, der lebt ja tatsächlich. Der ist da, der hat mich im Blick. Natürlich hat er schon öfter von ihm gehört, von dem, was Abraham mit Gott erlebt hat. Diese Geschichten wurden erzählt in der Familie. Und Isaak, sein Vater, und Rebekka, seine Mutter, was die erlebt haben. Aber das waren halt so alte Geschichten gewesen für ihn. Das war etwas, was so zur Familie dazugehört hatte. Aber mit ihm, junger Mensch, mit ihm und seinem Leben hatte das nicht so viel zu tun. Bis jetzt jedenfalls. Bis zu dieser Nacht. Und jetzt Gott unmittelbar. Wenn auch im Traum, aber so intensiv und so echt. Und da ist erstmal ein Erschrecken. Das ist nachvollziehbar, das ist sachgemäß. Nicht, weil Gott feindlich ist oder unberechenbar. Das ist er ja hier gerade nicht. Er hat ihm ja gesagt, ich bin mit dir, ich schütze dich, ich tue dir Gutes. Ich bringe dich zurück. Also nichts Feindliches. Gott hatte ihm gerade die Zukunft eröffnet, die ihm ganz ungewiss war. Also Das ist es nicht. Nicht, weil Gott ihm hier böse ist, weil Gott gefährlich ist, sondern einfach, weil Gott Gott ist. Das Heilige, das Göttliche ist etwas, was fasziniert und was auch erschreckt. So hat es der Religionswissenschaftler Rudolf Otto klassisch auf den Punkt gebracht. Darauf stößt man immer wieder, wenn Menschen damit in Berührung kommen. Das ist etwas Faszinierendes und auch etwas Erschreckendes. In Israel meinte man, kein Mensch bleibt am Leben, der Gott schaut. Kein Mensch, der Gott unmittelbar berührt. Das ist wie wenn man in die Sonne fällt, man verglüht, man ist weg. Das geht nicht. Gott unmittelbar begegnen und am Leben bleiben. Das lesen wir da öfters. Aber der Gott Israels ist nicht gebunden an das Wissen der Menschen und an das, was Menschen von ihm denken. Und in dieser Begegnung mit Gott trifft Jakob nicht der Tod, sondern die Zuwendung Gottes. Und er bekommt Zukunft eröffnet und er bekommt Leben eröffnet. Und sagt, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist das Tor des Himmels. Vorher war es einfach ein Stück Erde, vielleicht ein bisschen geschützt und da lag ein Stein. Und jetzt ist es das Haus Gottes. So verarbeitet Jakob das für sich, so sortiert er sich das, legt es sich zurecht, was er gesehen hat, was er erlebt hat, was er gehört hat. Hier ist ein Ort, wo der Himmel sich für Menschen öffnet. Hier begegnet man, hier bekommt man Zugang zu Gott. Himmelpfort. Manchmal transportieren Orte solche Erfahrungen in ihrem Namen. Und all das geschieht in der Nacht. Und dann heißt es, und Jakob stand früh am Morgen auf. Und er weiß, jetzt ist er dran. Gott hat ihm etwas versprochen, er hat ihm einen Weg eröffnet, jetzt ist er dran. Und zuerst tut er was. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und stellte ihn auf als Steinmal und goss Öl ihm aufs Haupt. Wichtige Erfahrungen, die bleiben nicht innerlich. Die hinterlassen auch Spuren in unserer Welt. Die verändern da was. Die schichten zum Beispiel Steine um. Jakob richtet diesen langen Stein senkrecht auf. Auffällig, dass er da so senkrecht steht, sodass er diesen Ort wieder erkennt, dass er ihn wiederfindet. Und dass andere erkennen, hier ist ein besonderer Ort. Hier ist ein Ort, an dem was Besonderes passiert. Sodass er diese Erfahrung mit anderen teilen kann. Gegenstände können Gott nicht fassen, aber sie können uns erinnern. Sie können uns eine Erfahrung wieder lebendig machen. Sie können uns eine Hilfe sein, uns anregen zu neuen Erfahrungen mit diesem Gott. Und dann heißt es, und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Also es gab da einen Ort in der Nähe und durch diese Erfahrung von Jakob bekommt der einen neuen Namen, Bethel, Haus Gottes. Luz nicht mehr, das heißt Mandelbaum, sondern Haus Gottes. Also in dem, was Jakob hier tut und wo sich ja durch den Erzähler auch schon spätere Entwicklungen, als dieser Ort immer noch Bethel heißt, die sich da drin spiegeln, da wird deutlich, da wird greifbar, das war jetzt nicht mal so eine Erfahrung am Rande und dann ist die halt auch wieder vorbei und dann geht das Leben wieder weiter und dann kommt das Nächste und es geht weiter wie vorher, sondern da hat sich etwas verändert, da hat sich etwas dauerhaft verändert, das verändert einen Ort, das verändert seinen Weg, da ist etwas passiert, was bleibt. Und das spricht er auch aus. Gott hat zu ihm gesprochen und Jakob antwortet zuerst mit dem, was er tut und jetzt auch mit Worten. Gott hat ihm etwas versprochen, jetzt verspricht Jakob Gott etwas. Vers 20. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt. Und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters. und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll dieser Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir den zehnten Teil geben. Ein Versprechen, ein Gelübde, das längste Gelübde im ganzen Alten Testament. Bescheiden ist der Jakob hier nicht gerade, könnte man sagen. Was der da macht, der stellt Gott Bedingungen. Also Gott, wenn du erstens das, zweitens das, drittens das machst, wenn du das vollständig erfüllst, dann, ja, dann werde ich auch anfangen, etwas für dich zu tun. Steckt ja auch so ein, vielleicht ein Zweifel drin, eine Unsicherheit, ob Gott das wirklich macht, ob er das wirklich durchzieht, ob er es sich nicht irgendwann anders überlegt. Wenn er sich mir als Gott erweist, sagt er ja, ne? Mal gucken. Könnte man sagen, Mensch Jakob, was machst du hier? Hast du gerade Gott erlebt? Hast du dieses Erschrecken gespürt? So kann man doch nicht umgehen mit Gott. Du bist doch, du und jeder Mensch bist doch nicht in der Position, Gott Geschäfte vorzuschlagen, Gott Bedingungen zu stellen. Sowas ist theologisch unzulässig. Jakob, geht nicht. Könnte man so sehen. Und Jakob allenfalls zugute halten, dass er noch jung ist und gerade erst anfängt mit Gott und die Regeln erst noch lernen muss. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich denke, Jakob hat den Ernst der Sache mit Gott sehr wohl begriffen. Und immerhin war ja seine erste Reaktion dieses Erschrecken. Was er hier sagt, ist vielleicht seine Art zu sagen, ja Gott, ich lasse mich darauf ein. Ich rechne damit, dass es so kommt, wie du versprochen hast. Sonst müsste ich ja nicht überlegen, was ich dann tue, wie es dann weitergehen soll. Ich rechne damit, dass du mit mir bist, dass du mich beschützt, dass du mich heil wieder zurückbringst nach Hause und dass du mein Gott bist. Und dann soll dieser Ort, der auf diesem Weg so eine besondere Bedeutung hat, dann soll der auch etwas Besonderes sein, auch für andere, ein Haus Gottes. Und auch mit meinem Besitz, den du mir schenken willst, will ich dich ehren. Will ich deutlich machen, du bist mein Gott, ich gehöre dir. Und ich werde dir den zehnten Teil von allem geben, um das deutlich zu machen. Damit legt er sich auch selber fest. Er macht es für sich verbindlich. Er sagt, die Konsequenzen werde ich ziehen, wenn Gott sich an seinen Teil hält, den er mir hier verspricht. Und selbst wenn es die vorsichtige Variante ist, die mal gucken, Gott auf Probe, Probezeit für Gott. Selbst dann ist jetzt für Jakob alles anders. Seitdem ist sein Leben offen, offen für diesen Gott. Er nimmt ihn beim Wort, er rechnet damit, dass es so kommt. Er probiert es aus, ob er ihm wirklich vertrauen kann. Vertrauen muss auch wachsen können. Das ist am Anfang eine kleine Pflanze. Er sagt, ich werde die Pflanze hüten, ich gebe dir eine Chance, mal gucken, wie sie wächst. Ich bin überzeugt, dass Gott sich auf so eine Antwort einlässt. Und wir sehen hier keinerlei negative Wertung, keine Andeutung, naja, hat er den Mund schon ein bisschen voll genommen, sondern das wird einfach so fröhlich berichtet, so hat er reagiert. Ich bin überzeugt, Gott lässt sich auf so eine Antwort ein. Und gerade im Zusammenhang mit dem Zehnten, damit endet Jakobs Versprechen, ja, sein Gelübde, sagt er das ausdrücklich durch den Propheten Maleachi. Da heißt es, einer der letzten Verse des Alten Testamentes, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also Gott ist da souverän, der ist da nicht empfindlich, der sagt, ihr könnt das ausprobieren. Ihr könnt mit Vorsicht rangehen, ihr könnt mit Zweifel rangehen, mit Misstrauen. Damit kann Gott leben. Probiert es aus, ihr werdet eure Erfahrungen machen. Und Jakob meint es ernst damit, der meint es ernst mit diesem Gott, den er so erstmals so intensiv kennengelernt hat. Dafür gibt es noch ein Indiz. Das merkt man in dem, wie er spricht. Am Anfang in seinem Gelübde spricht er in der dritten Person. Er sagt er spricht über Gott, etwas distanziert. Und wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, also wie wenn er einem Dritten das sagt, wenn er sagt, also wenn das so kommt und wenn Gott so und so mit mir handelt. Und plötzlich gegen Ende seines Gelübdes spricht er anders. Dann, also im gleichen Satz gibt es einen Schwenk, dann soll dieser Stein, den ich als Stein mal aufgestellt habe, ein Haus Gottes werden und von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir den zehnten Teil geben. Er spricht über Gott, was werde ich tun? Und plötzlich sagt er du. Plötzlich wechselt er in die direkte Anrede. Plötzlich ist er im Gespräch mit Gott. Gott spricht ihn an direkt und er spricht ihn auch an. Ist einfach so passiert. Ein Schritt näher hin. Jakob lässt sich ein auf diesen Gott. Er legt sich fest, er spricht mit ihm und nicht mehr nur über ihn. Das ist ein Anfang, das ist ein guter Anfang. Eine Einladung für uns, eine Einladung für alle, die mit Gott noch nicht per Du sind. Oder es mal waren und da hat sich so ein Abstand eingeschoben, da ist so eine Distanz dazwischen gekommen und das ist weit weg. Eine Einladung zu einem Anfang oder zu einem neuen Anfang. Und dann ruhig zu sagen, wenn das so und so, dann, ich probiere das aus. Und wenn Gott sich als mein Gott erweist, dann werde ich Konsequenzen ziehen, dann werde ich auch meinen Teil tun, dann werde auch ich mich darauf voll einlassen. Wenn du Gott mit mir bist, wenn du mich versorgst, wenn du mir Heimat schenkst, dann bin ich dabei. Dann bist du mein Gott. Dann mache ich die Sache fest. Und dann probieren, was passiert. Einen Anfang machen. Anfangen, mit Gott zu reden, zu beten, gut zu ihm zu sagen, auf ihn zu hören, zu gucken, auf welche Weise er zu mir spricht. Bibel zu lesen, auszuprobieren, was herauskommt, wenn man sich darauf einlässt, nach Gottes Wort zu handeln. Aufpassen, was dann im Leben passiert. Wie man das dann merkt, dass Gott bei euch ist, dass er ein lebendiger Gott ist, der die Treppe runterkommt und nicht nur von da oben guckt. Oder vielleicht auch sich erinnern an den Anfang, den ich mal vor längerer Zeit gemacht habe, vielleicht vor langer Zeit, und sich wieder neu auszurichten auf diesem Weg und sagen, Mensch, das war doch Gottes Versprechen. Und das war mein Versprechen. Und sich wieder auf diesen Weg auszurichten. Und die Ermutigung, dass gerade in der Nacht, gerade wenn alles finster ist, wenn es ganz ungewiss ist, wie es weitergehen soll, dass gerade dann, wenn jemand überhaupt nicht damit rechnet, vielleicht auch nicht mehr zu hoffen wagt, dass gerade dann sich der Himmel öffnet und Gott die Treppe runterkommt und sagt, ich bin da, ich bin für dich da. Und die Offenheit, dass jeder Ort so ein Ort sein kann, liegt vielleicht nur ein Stein rum. So ein Ort, für den gilt, was Jakob nach seinem Erwachen sagt, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Die Überraschung, dass Gott gerade dort den Himmel öffnet, dass Gott gerade dort sich selbst öffnet, wo ich mehr oder weniger erschöpft und vielleicht besinnungslos niedergesunken bin. Keine falschen Versprechungen werden hier gegeben in dieser Geschichte. Jakob hat noch einen weiten Weg vor sich, er hat noch einen schwierigen Weg vor sich. Und die Folgen von dem, was er getan hat, sind nicht einfach weg. Da hat er auch noch einiges zu tun, Jahrzehnte später. Die Konflikte werden hier nicht überspielt. Das wird nicht verschwiegen. Jakob steigt nicht an diesem Ort seiner ersten intensiven Erfahrung mit Gott die Treppe hoch und ist im Himmel und hat alles hier unten weg. Er macht eine überraschende Erfahrung auf der Erde, dass Gott ihm begegnet. Unaufgefordert und ohne jeden Vorwurf. Denn für Gott ist nicht entscheidend, was ein Mensch zunächst an sich ist und auch nicht, was ein Mensch getan hat oder nicht getan hat, sondern das, was er bereit ist zu werden durch den Weg mit ihm. Das ist entscheidend. Das sieht Gott schon. Und das, was damals mit Jakob passiert ist in Bethel, das ist nicht damals einmal passiert und dann ist es fertig und vorbei, sondern Ähnliches passiert immer wieder in vielen Geschichten, in vielen Unterwegsgeschichten. Und so ist das eine Geschichte, die uns heute Mut machen kann. Mut machen, offen zu sein, offen zu werden, offen zu bleiben, offen für diesen Gott, offen dafür, dass er mit uns redet. Vielleicht durch einen Traum, warum nicht? Vielleicht an einem besonderen Ort, warum nicht? Vielleicht an einem Ort, an dem wir nicht damit rechnen. Und wir wissen nicht, welcher Ort das sein wird und auf welche Weise Gott das tun wird. Offen dafür, dass er hält, was er verspricht. Offen dafür, dann meinerseits verbindlich zu werden und zu sagen, ich bin dabei. Offen dafür, dass das auch für dich gilt. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Amen.